gebe das Wort an Sie weiter. Herzlichen Dank.
Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Senatorin, liebe Frau Gundelach, Kollege Jakobait. Wie Sie hören, spreche ich so, als käme ich aus dem Jazzkeller in New Orleans. Das könnte ich mir zwar auch gut vorstellen, aber es ist nicht der Fall. Aber das ist ja wohl jahreszeitbedingt, dass man mit Erkältung und ähnlichen Dingen zu kämpfen hat. Also wenn es dann hinterher irgendwo mal ausfällt, wollte ich es vorher schon angekündigt haben. Ich hoffe, es reicht aber hin und ich sehe, dass zumindest hier die Wasserkrise noch nicht zugeschlagen hat. Das ist sehr hilfreich. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mich eingeladen haben zu einem Thema, das sicherlich zeitbezogen sehr gut gewählt ist. Ich will auch meine Ausführungen mit einer kleinen Geschichte beginnen, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, wobei man nie weiß, ob die gut erfunden ist, ob er tatsächlich stattgefunden hat. Da wird berichtet von einem kleinen Dörfchen in Kanada und am Rande dieses Dorfs war ein mehr oder weniger allein lebender Mann, der nicht viel zu tun hatte. Und in der Gegend gab es Wölfe und eines Abends wollte er ein bisschen Unterhaltung haben, hat ganz laut gebrüllt: Der Wolf, der Wolf! Und das ganze Dorf kam mit Waffen, um ihn zu verteidigen. War ein sehr interessanter Abend, war nämlich kein Wolf gekommen. Ja, nach einiger Zeit hat er gedacht, das machst du nochmal. Und er hat wieder gerufen: Der Wolf, der Wolf! Und es kam wesentlich weniger. Und als der Wolf dann wirklich kam, kam gar keiner mehr. Das zeigt ein bisschen, dass man mit solchem Alarm haushälterisch umgehen muss. Etwas wissenschaftlicher formuliert hat das vor kurzem in einem Kommentar unter der Überschrift Alarmismus hilft nicht der Kollege Wagner, der das sozioökonomische Panel im DIW in Berlin leitet, und ich darf ihn zitieren: Bei einer Alarminflation spricht aber nichts für die simple These, dass nur möglichst ausgefallene Warnungen gehört werden. Und dies ist gefährlich. Da ein wirklich angebrachter Alarm in Zukunft wahrscheinlich überhört werden wird, wie richtig und wichtig ein rationaler Diskurs über Prognoseprobleme wäre, zeigt auch das Thema Klimawandel. Also, was die Geschichte von dem Wolf sagt, wird hier wissenschaftlich deutlich gemacht. Wenn wir etwas inflationieren, müssen wir sehen, dass dies im Preis immer weniger wert ist. Nebenbei, wir inflationieren relativ viel. Also wenn ich mir überlege, was wir alles als historisch im Augenblick inflationieren, dann haben Sie ein anderes Beispiel dafür. Und wenn wirklich mal was Historisches da ist, wird es dann meistens ein bisschen weniger eingeschätzt. Und deswegen muss man sehr genau fragen, woher kommt denn so eine Tendenz? Und das ist mit Blick auf den Klimawandel natürlich immer in ganz besonderer Weise wichtig nachzufragen. Da gibt es auf der einen Seite natürlich den Bezug auf das, was wir das Vorsorgeprinzip nennen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir haben das damals 1992 in Rio bei der ersten World Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro im Prinzip 15 der Rio Principles formuliert. Und dort steht es, ich sage es mal im wichtigen Teilbereich auf Englisch: Threats of serious or irreversible damage, when they occur, a lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective actions. Also, wenn langfristige und irreversible Gefahren drohen, soll ein nicht vollständiges Wissen über die Zusammenhänge nicht als Entschuldigung dafür genommen werden, Maßnahmen zu ergreifen. Und da kommen wir, wie Sie leicht sehen werden, auf die Grundfrage von Wissenschaft insgesamt. Dieses Prinzip durchzusetzen, war immer ein unglaublich schwieriger Ansatz. Besondererweise unsere Kollegen in den USA haben gesagt, dies können wir nicht mittragen. Es ist ein unwissenschaftliches Kriterium. Du hältst also jemanden zum Handeln an, obwohl du noch ein Lack on scientific knowledge hast. Und das öffnet eigentlich die Tür, um aus Befürchtungen heraus Maßnahmen ableiten zu können. Sodass derjenige, der am besten Befürchtungen initiieren kann, die Wahrscheinlichkeit für sich hat, dass gehandelt wird. Lack of full scientific knowledge. Und dann kommt man wiederum zurück und sagt, gibt es denn so etwas wie full scientific knowledge? Und sehen Sie, ich bin hinreichend alt geworden, um noch darauf hinweisen zu können, dass ich mal bei Sir Karl Popper studiert und Wissenschaftstheorie kennengelernt habe. Für die Jüngeren, wenn Sie ihn nicht kennen, lesen Sie mal nach. Offene Gesellschaft und ihre Feinde. Tolles Buch, stand auf dem Index aller totalitären Regierungen dieser Welt. Und er hat uns beigebracht, dass Wissenschaft eigentlich darin besteht, dass man alles dran setzt, um jetzt als wissenschaftliches Ergebnis Erkanntes zu falsifizieren. Wer jetzt vorhandenes Wissen verifizieren will, so Popper, ist ein Ideologe. Du kannst also im Kern nie full scientific knowledge haben. Und es ist kennzeichnend, ganz offenbar, für menschliches Entscheidungsverhalten insgesamt. Als ich noch als kleiner Junge in den Religionsunterricht ging, ist mir damals gesagt worden, dass Allwissenheit eine göttliche Tugend ist und dass menschliches Entscheiden immer ein Entscheiden bei unvollkommener Information ist, also bei Risiko. Und nebenbei nur eine kleine Fußnote. Es ist faszinierend zu sehen, dass diejenigen, die tagtäglich eigentlich Geschäfte damit machen, dass unvollkommene Informationen da sind, von anderen vollkommene Informationen erwarten, bevor sie handeln. Das heißt, ich kann mich offenbar nicht auf eine Position zurückziehen, indem ich sage, zunächst einmal muss dies belegt bis in jede Einzelheit und unbefragt für alle Zukunft akzeptiert sein, bevor ich handle. Als gelernter Ökonom, den muss man auch immer wieder mal sagen, dass Karl Popper darauf hingewiesen hat, dass die Qualität einer Wissenschaft in der Prognosefähigkeit besteht. Die hat sich in der Prognose der letzten Wirtschaftskrise auch sehr bestätigt. Das heißt, als Ökonom habe ich auch mal gelernt, dass es so etwas wie das Informationsparadoxum gibt. Was sagt, wenn der Verbrecher und der Detektiv beide vollkommene Informationen haben, bleiben beide stehen. Wenn Sie heute nach Hause gehen, denken Sie mal durch. Weil jeder schon weiß, was der andere täte, wenn er was tut. Das heißt, es ist konstitutiv für menschliches Entscheiden, dass du bei unvollkommener Information handelst. Deswegen Precaution. A lack of full scientific knowledge shall not be used as an excuse for taking cost-effective measures. Für mich ist dies eine zentrale Rückfrage an Wissenschaft. Wissenschaft tendiert immer auch ein Stück in eine Richtung, wo sie sagt, mein Ziel besteht darin, zu verifizieren. Und auch das sei in so einer fast wissenschaftlichen Ambiente hinzugefügt, meine Damen und Herren, dass dann, wenn sich so eine Meinung entwickelt, wir aus dem Bereich von Wissenschaft ein Stück herauskommen und fast in Glaubensgrößen enden. Man hat mich gebeten, von der Bundesregierung ein neues Institut in Potsdam aufzubauen für Erdsystem und Nachhaltigkeit und Energie und Klima. Und alle haben gefragt, noch ein Institut? Und haben sie eigentlich auch recht. Und dann noch mit so einem Alten da oben dran. Was wird denn das? Wissen Sie, woran ich interessiert bin? Ich bin interessiert, sehr viel Raum zu schaffen für diejenigen, die die Notwendigkeit des systematischen Versuchs der Falsifizierung zu ihrem wissenschaftlichen Kriterium machen. Wenn wir das tun, dann sichern wir uns ab gegen Beliebigkeiten. Denn die Verharmlosung, meine Damen und Herren, hat natürlich mehrere Prämien für sich. Die erste Prämie ist, dass die Nichtveränderung immer als attraktiv angesehen wird. Besonders in einer Gesellschaft, die aus der Veränderung heraus eher für die leitenden Eliten Probleme als Vorteile abliest. Verharmlosung hat auch den guten zusätzlichen Effekt, dass man sagt, das ist nicht angenehm, wenn man so etwas auf den Tisch bekommt. So wie die Kölner sagen, ich kann es nicht genau aussprechen, vor allen Dingen, wenn du einmal Karneval da gesehen hast, aber die sagen so einen Satz wie, ist noch immer gut gone, don't worry. Und lass mich in Ruhe mit solchen Dingen. Aber wehe, du verharmlost heute und morgen hast du das Problem. Siehst du, Vorsorge. Siehst du schon, wo es hinführt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Prämien, unter anderem auch die Prämie, dass der Status quo mit sehr vielen ökonomischen Querverbindungen verbunden ist. Ist der Status quo natürlich mit Arbeitsplätzen, mit Einkommen, mit Gewinnen verbunden ist. Und dass die alte schumpetersche Aussage dieser österreichische Ökonom, dass ein Unternehmer darin zu sehen ist, dass er eine schöpferische Zerstörung des Bestandes ermöglicht, nicht allzu sehr verbleitet ist, musst du sehen, dass es sehr viele Prämien auf Verharmlosung gibt. Nebenbei auch eine große Attraktivität für die in der Politik Zuständigen. Meine Damen und Herren, es gibt nichts Besseres als der süße Honig, wenn man sagt, wir wollen jetzt erstmal nicht handeln, wir wollen mal eine neue Kommission einrichten und wir wollen erstmal die Wissenschaft befragen und danach wollen wir mal überlegen, ob wir handeln. Das ist ein ganz süßes Gift. Und Sie alle haben genug Fantasie, zurückzudenken, wie häufig das Gift auch genutzt hat. Da sagen andere, das kann man mal aussitzen, ist noch immer good gone. Und andere kommen hin, das ist die andere Interpretation, dem Ingenieur ist nichts so schwer. Wäre doch gelacht, wenn wir dafür nicht auch uns noch mal was einfallen lassen würden. Und wir wollen doch kommenden Generationen auch die Chance lassen, ihre Probleme zu lösen, auch wenn wir sie verursacht haben. Das heißt, das ist schon ein außerordentlich enger Grat. Wenn ich aber weiß, dass ich handeln, entscheiden muss, auch bei unvollkommener Information, dann geht natürlich die Frage zurück, wie entscheidest du denn dann? Nicht zu entscheiden wäre auch eine. Karl Popper gibt dazu eine gute Antwort. Er sagt, da das so ist, dass alles Wissen heute unter der Überschrift stehen muss, es ist bisher nicht falsifiziert, es ist nicht verifiziert, sondern es ist nicht falsifiziert, tue alles, dass du in deiner Entscheidung so etwas wie eine Umkehrbarkeit mit hast und dass du so entscheidest, dass diese Entscheidung immer noch sinnvoll und begründet ist, selbst wenn die auslösende Hypothese sich nicht als richtig erweisen würde. Im Englischen sagen wir, mach Non-Regret-Entscheidung, die dir nicht zu bereuen ist. Und da gehe ich mal an dieses Thema ran. Ob berechtigt oder nicht berechtigt, die Klimafrage ist weitestgehend auf die Frage der Energie und der Energieversorgung zurückgeführt. Ich sage, es ist unberechtigt. Wir müssen sehr viel stärker uns auch noch beschäftigen, etwa mit der Landwirtschaft, mit der Frage von Kunstdüngereinsatz. Wir müssen uns sehr viel mehr beschäftigen mit anderen Stoffen, etwa mit den Partikeln in der Luft und so weiter. Aber da will ich und kann ich hier nicht drauf eingehen. Ich bleibe jetzt mal nur dabei, dass wir uns angewöhnt haben, zu sagen, es geht eigentlich nur um CO2. Ich glaube, ist doch gut, dass Fastenzeit ist. Da trinke ich nämlich nur Wasser. Ist nebenbei auch eine Risikoentscheidung, 44 Tage kein Alkohol zu trinken. Jedenfalls für mich, für Sie alle nicht, das ist klar. Aber für mich ist es schon eine. Aber daran habe ich auch nur hingewiesen, nicht, dass jemand hier ist, der sagt, seine Stimme kommt davon, dass er gestern einen längeren Abend gehabt hat. Das ist auch nicht der Fall. Das heißt, es geht um Energie. Und jetzt gucke ich mal Energie an und im Allgemeinen haben wir uns darauf geeinigt, dass mit der Energiepolitik eigentlich drei Ziele verbunden sind. Es geht darum, dass wir eine sichere Energieversorgung haben, dass wir eine wirtschaftliche Energieversorgung haben und dass wir eine umweltverträgliche Energieversorgung haben. Im Allgemeinen wird dieses Dreieck als das magische Dreieck bezeichnet. Magisch deswegen, weil die Entwicklung auf ein Ziel hin meistens dazu führt, dass du dich von einem anderen entfernst. Haben wir in anderen Bereichen auch. Und jetzt gehe ich mal hin, wie wird denn diese Energieversorgung in der Perspektive dieser unserer Welt, soweit wir sie begründet erwarten können, sich darstellen. Wenn ich das Jahr 2050 nehme, dann ist das nun wirklich eine recht gesicherte Vorhersage, dass wir in diesem Jahr 2050 etwa eine Größenordnung von 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben werden. Als ich geboren wurde, 1938, gab es 2,7 Milliarden. Jetzt leben wir mit 7 Milliarden. Meine Enkelkinder, 3 Jahre alt, Zwillinge, sind insgesamt 43 Jahre alt. 9 Milliarden Menschen. Gleichzeitig wissen wir, wir wollen und wir müssen für eine Stabilität in dieser Welt offenbar dazu beitragen, dass die großen wirtschaftlichen Unterschiede in dieser Welt abgebaut werden. Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger 2006, der Banker aus Bangladesch mit Microcredits, tolle Sache, hat in Bangladesch und anderswo Kredite gegeben, $5, $10, nebenbei nur an Frauen. In Hamburg hätte er es auch an Männer gegeben, aber er hat sie mit hervorragendem Erfolg, Friedensnobelpreis. Er hat in seiner Friedensnobelpreisrede in Oslo den Satz gesagt, die Wohlstandsverteilung, die Einkommensverteilung in dieser Welt spricht eine barette Sprache. 40% verfügen über 94% dieses weltweiten Einkommens. Und die restlichen 60% der Bevölkerung müssen sich mit den 6% zufrieden geben. Und hat daraus gefolgert, this is not a formula for peace. This is not a formula for peace. Nebenbei, nur mal ein bisschen zurückdenkend, diese Verbindung steht schon mit einem klassischen Satz von Paul VI., dem so verkannten Montini-Papst in Populorum Coelestio. Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden. Und das ist hinterher von Willy Brandt aufgenommen und weitergeführt worden. Das heißt, wir müssen also nicht nur sagen, es sind mehr Menschen, sondern wir werden wohl auch dazu beitragen müssen, dass diese gewaltigen Wohlstands- und Einkommensunterschiede überwunden werden, weil wir sonst einen friedlichen Planeten nicht haben. Wenn das so ist, dann muss ich wohl offenbar mir überlegen, wie kann ich denn dieses Recht auf Entwicklung, wie wir es auch in die Rio Principles rein formuliert haben, 92, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Entwicklung. Wie kann ich das erfüllen? Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Da gibt es die eine Möglichkeit, dass du sagst, da gibt es 25% oder die 40%, von dem Mohammed Yunus sprach, die müssen runtergehen, damit Platz ist für andere. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, zu sagen, wir müssen es so ändern, dass auch eine wirtschaftliche Entwicklung der 60% möglich ist. Je weiter du das Zweite machen kannst, umso eher wird es auch durchsetzbar, wird diese Transformation möglich. Wenn dem so ist, muss ich fragen, was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung dafür ist, dass wir Finanzkapital haben. Da bin ich überhaupt nicht mehr in Sorge. Offenbar haben wir da neue ökonomische Grundlagen gefunden. Aber ganz im Ernst, die Entwicklung von China ist doch nicht mehr begrenzt durch die fehlende Verfügbarkeit von Finanzkapital. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, letzte Woche hat China auf dem Markt Staatspapiere aus den USA in der Größenordnung von etwas über 40 Milliarden Dollar verkauft. Was meinen Sie, wie viel die in ihrem Portfolio haben? Was meinen Sie, wie schnell die das destabilisieren können, was wir heute weltwirtschaftliche Stabilität nennen? Also das ist sicherlich bei den wirklich ärmsten der armen Länder der Engpass Nummer 1, aber bei den wirklich sich im Wachstumsprozess jetzt befindlichen Ländern wie China, wie Indien, wie Brasilien, Südafrika, auch Indonesien und alleine China und Indien zusammen haben einen Anteil von etwa 40% an der Weltbevölkerung, ist dies nicht der Fakt. Der zweite Faktor ist das Kapital in den Köpfen von Menschen. Da es einmal das Unwort des Jahres in Deutschland geworden ist, will ich menschliches Kapital nicht mehr nennen. Und gehen Sie bitte davon aus, dass alle diese Länder in diese Ausbildung von jungen Menschen sehr, sehr viel investieren. Überhaupt keine Frage. Ich selbst habe einen Lehrstuhl an der Tongji-Universität in Shanghai, eine der Elite-Universitäten dieses Landes. Und ich muss Ihnen sagen, da gibt es nicht so etwas wie Zweiklassenausbildung. Das ist schon toll. Der Präsident dieser Universität hat in Deutschland studiert, in Klaus Salzellerfeld, war dann hinterher Forschungschef bei Audi, ist jetzt Wissenschaftsminister in Peking. Professor Wang Gang spricht hervorragend Deutsch. Und wenn Sie den sprechen, dann sagen wir, wir kennen diese Schwäche und wir bauen sie auf. Dann werden Sie sehr viele Fragen an das Sozialkapital stellen müssen. Auch wiederum für die genannten Länder eine ganz besondere Problematik, die wir nebenbei bei uns in unserem wirtschaftlichen Entwicklungsprozess einmal genauso gehabt haben, dass wir eine deutliche Konzentration von Einkommen und Vermögen gehabt haben und zum Teil bis zum heutigen Tag haben. Dies finden Sie in Indien und in China heute ganz genauso wieder, anderen Ländern auch. Und dann werden Sie sehen, Sie kriegen alles dies zurückgeführt am Ende auf die Verfügbarkeit von Naturkapital und von Energie. Das habe ich nun wirklich vor Jahr und Tag an der Universität mitgelernt und dann hinterher auch gelehrt. dass wir einen sehr engen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Nachfragesteigerung von Energie haben. Als ich noch studierte, war dieser Zusammenhang 1. Die Ökonomen sprachen von einer Elastizität der Nachfrage von 1. 1% mehr Wachstum, 1% mehr Energienachfrage. Wir haben das bei uns entkoppelt. Wir brauchen nicht mehr 1% mehr Energie. Durch höhere Energieeffizienz, durch Veränderung unserer Wirtschaftsstruktur und durch vieles andere. Aber in diesen schnell wachsenden Ländern ist die Elastizität nicht 1, sondern sie ist über 1. Das heißt, wenn ich dazu kommen will, Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden, dann muss ich mich fragen, wo kommt die Energie dafür her? Das ist die erste Frage in dem magischen Dreieck, die Versorgungssicherheit. Ich zitiere gerne immer die Presseerklärung, die Obama veröffentlicht hat, als er seinen neuen Energieminister Xu ins Amt eingeführt hat. Xu ist ein international sehr bekannter Vertreter von erneuerbaren Energien, Nobelpreisträger. Und er hat gesagt, dass ich den hierhin bringe, hat drei Gründe. Erstens, wir müssen alles tun, um unsere Energieversorgung unabhängiger zu werden. Es kann nicht sein, dass wir unsere wirtschaftliche Stabilität und unsere nationale Sicherheit abhängig machen von labilen Staatsstrukturen an anderen Stellen und gleichzeitig unseren Wohlstand dorthin exportieren. Zweitens, wir sehen, dass wir erhebliche Volatilität, also Schwankungsbreiten von Preisen haben, die wiederum unsere Wirtschaft destabilisiert. Wir haben keine langfristige Wettbewerbsfähigkeit garantiert. Und drittens hat es auch was mit Klima zu tun. Dies war die Reihenfolge. Die erste Frage also war, wie können wir eine Energieversorgung sicherstellen? Und dann kommt man zum Ergebnis, tu alles, dass du möglichst viele solche Energien entwickelst, die du zu Hause mit haben kannst. Oder die du diversifizierend, also verteilend, heranziehen kannst. Es ist also ein Gebot der Stunde, allein aus ökonomischen und aus Versorgungssicherheitsgründen alles dran zu setzen, um eine Erweiterung der Energieangebotspalette und damit eng verbunden eine revolutionäre Erhöhung der Energieeffizienz zu erreichen. Dasselbe gilt für die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich also in einer Situation bin, in der ich sage, eine Welt mit 9 Milliarden Menschen, die alle einen Anspruch auf Entwicklung haben, von dem wir nicht sagen können, leider Gottes ist für euch nichts mehr übrig, weil wir alles für uns genommen haben, muss wohl eine Welt sein, die mit anderen als nur mit fossilen Energien das betreibt. Sie wird sonst keine stabile Welt sein, weil der Zugang zu fossilen Energien so etwas wie eine destabilisierende Größe wird. Es gibt ja Menschen ganz seltsame, die sagen, es hätte jetzt schon in der Vergangenheit Kriege um Öl gegeben. Das ist aber nur von Hörensagen so. Das heißt, offenbar gibt es so etwas wie eine Versorgungssicherheitsrückfrage. Wir verfolgen mit unterschiedlichen Gefühlen die Aktivitäten von China in Afrika. Rohstoffversorgungssicherheitspolitik at its best. Und zeigen wir bitte nicht mit den Fingern da drauf. Andere haben das vorher gemacht. Und damals auch nicht mit wesentlich besseren Mitteln. Das erklärt nicht und beschönigt nicht und verharmlost nicht. Und wir müssen deswegen da auch eintreten. Aber Sie sehen, dass sich das schon in hohem Maße aus der Realität ableiten lässt. Wenn dem also so ist, dass diese Erweiterung der Energieproduktionsbilanz und der Energieeffizienztechnologie entscheidend ist für eine friedliche Entwicklung in dieser Welt mit 9 Milliarden Menschen, dann muss ich sagen, ist diese mögliche andere Energieversorgungsstruktur weniger oder mehr umweltverträglich als die, die ich nur mit fossilen Energien habe. Und da komme ich zum Ergebnis, das ist wohl offenbar nicht der Fall. Sehen Sie, China nochmal, Land mit 1,3 Milliarden Bevölkerung, wollen Armut überwinden, haben große Wachstumsraten. Die einzige Energiequelle, die sie zu Hause haben, ist neben der Wasserkraft, die wir, wie Sie wissen, mit größter Besorgnis verfolgen, Stichwort Drei Schluchten, Damm und vieles mehr. Und wir werden auf dem Gebiet noch anderes erleben, denn wenn Sie sich etwas die Wasserversorgung von China ansehen, dann wissen Sie, dass Sie den Norden und den Westen sehr wasserarm haben. Wir werden sehen, dass Umleitungen auftreten werden oder geplant und umgesetzt werden, um Wasser aus dem relativ wasserreicheren Süden und vor allen Dingen Osten dorthin zu bringen. Das heißt, wir werden ganz offenbar uns damit auseinandersetzen müssen, wie kann denn dieses Land seine Energieversorgung auf Dauer bewältigen. Sie kommen zurück, ein Kollege, Freund Wang Yang, und sagt, wir haben nur Kohle neben der Wasserkraft, von der er uns auch sagt, das sei nicht gut. Was machen wir denn mit der Kohle? Wir haben da Umweltprobleme. Und er sagt, zum Beispiel haben wir sehr viele Probleme mit Schwefeldioxid. Und wenn Sie in diese Region kommen, dann riechen Sie das, dass Sie da sehr viele Probleme damit haben. Das ist nun wirklich schon eine gesundheitsgefährdende und naturgefährdende Qualität erster Art. Und da kann ich ihm sagen, kein Problem, haben wir Techniken für. Wir haben Rauchgasentschwefelung. Da denke ich natürlich ein bisschen zurück, wie wir zu der Rauchgasentschwefelung gekommen sind. Die ist ja auch nicht wie Manna vom Himmel gefallen, weil dann ein verantwortlicher Kohlekraftwerksbetreiber gesagt hat, ich möchte jetzt ein Kraftwerk ohne Schwefel haben. Na, wir haben über Jahre und Jahrzehnte Schwefel aus der Verbrennung von Kohle kostenlos in die Umgebung gehen lassen. Und dann kamen Wissenschaftler und sagten, aber damit verbunden ist die Gefahr, dass wir Versauerungsprozesse haben, unter anderem Waldsterben. Und dann haben wir hinterher gesagt, gab es natürlich genug Wissenschaftler, die das Gegenteil sagten. Es war genau dieselbe Entscheidungssituation wieder. Handelst du oder handelst du nicht? Und dann haben wir uns gesagt, aber allein die Belastung der menschlichen Gesundheit rechtfertigt das. Und so haben wir gehandelt und siehe da, sogar mit dem feinen Erfolg, dass die Wälder nicht gestorben sind. Was uns dann wiederum vorgeworfen wird als Alarmismus. Ist ja auch ein faszinierender Umgang in Deutschland mit Prognosen. In Deutschland ist die Prognose die beste, die eintritt. Das ist wirklich zu bedenken. Wenn ich eine Prognose ernst nehme und dagegen handle, ist das Erfolgskriterium, dass ich sie widerlege, dass es nicht dazu kommt. Sonst hätte ich sie gar nicht ernst genommen. Eine Prognose, die nicht Handeln verändert, muss ich vorwerfen lassen, dass sie keine Wirkung in der Gesellschaft gehabt hat. Zumindest hätte ich mal sehen wollen, wenn wir uns hingestellt hätten und gesagt, das wollen wir erst mal erwarten, ob da wirklich Versauerungsprozesse das bringen. Wir haben dazu gleichzeitig aber die Technologien entwickelt. Der russische Romancier Tschechow hat mal den schönen Satz gesagt, Knappheit ist des Talentes Schwester. Solange du SO2 aus Kohlekraftwerken nicht knapp machst, begrenzt, wird keiner auf die Idee kommen, Rauchgasentschwefelungsanlagen zu entwickeln. Da hat er gar keinen Markt dafür. Dasselbe ist bei Stickoxiden. Kann ich dem Kollegen auch anbieten. Stickoxide haben wir drin. Erinnern Sie sich noch, welche Diskussion wir gehabt haben über Katalysatoren im Auto? Da wurde auch wieder gesagt, was sollen die Stickoxide? warum müssen wir dagegen handeln? Das heißt, es ist der Normalfall, dass eine Entscheidung gefällt wird vor dem Hintergrund konfliktbezogener Argumentation auch und gerade aus der Wissenschaft heraus. Aber siehe Precaution, a lack of full scientific knowledge cannot be used as an argument not to take cost-effective measures. Was war denn das? Und dann können wir dem Kollegen dort auch anbieten, wie man gegen Stäube umgeht. Nur mit Blick auf CO2 können wir nur sagen, haben wir nichts. Auch nicht überraschend, denn solange CO2 nichts kostet, wirst du nicht erwarten können, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich lasse mir was einfallen, was nicht CO2-haltig ist. Warum sollte er denn? Er kann möglicherweise dann dazu kommen, neue Techniken zu entwickeln, aber neue Techniken haben immer wieder den kleinen Zusatzeffekt, dass sie sich gegen vorhandene durchsetzen müssen, die schon in Großproduktion sind, die schon ausgereift sind. Also ist es meistens so, dass neue Technologien gefördert werden. Ich war selbst mal für Reaktorsicherheit zuständig und kann deswegen mit Fug und Recht sagen, natürlich ist auch die Kernenergie gefördert worden. Und ich habe das gar nicht zu beklagen. Sie ist gefördert worden. Also zu glauben, man begänne Neuland dadurch, dass man jetzt für die Zukunft auf jeden Fall notwendige Überlegungen anstellt, welche Energiequellen wollen wir hinzunehmen und das müssen wir fördern. Da kann ich nur sagen, Freund, das ist es nicht. Das ist es nicht. Also, offenbar ist dieses eine Non-Regret-Verfahrensweise, die mich dazu bringt, auch zu fragen, können wir nicht mit CO2 was Sinnvolles machen? Mein ganzes berufliches, nennen Sie es politisches Leben, bestand eigentlich darum, dass ich mich bemüht habe, Kreisläufe zu schließen, Kreislaufwirtschaft zu machen. Weil ich immer der Meinung bin, da, wo wir Abfälle haben, wo wir wegwerfen, sind wir nicht nachhaltig. Die Natur kennt keinen Abfall. Die lebt in Kreisläufen. Das hat man immer wieder gemacht, wenn Sie so wollen. Steht ja vor Ihnen der gelbe Sack. Haben wir damals gemacht, ja? Mit größtem Widerstand. Größtem Widerstand. Haben auch wiederum eine Technologie-Explosion ausgelöst dadurch. Wenn mir jemand sagt, wir wollen CO2 abspalten und dann in der Erde verpressen oder lagern, dann sage ich, dann behandelst du es als Abfall. Das finde ich nicht gut. Würde ich nicht machen. Aber ich sage dazu, wenn wir uns nur mal vorstellen, dass eine Tonne CO2 mal 20 Euro kostet, was meinen Sie, wie viele kluge Menschen, Institutionen, Firmen daran gehen und sagen, was kann ich denn mit CO2 machen? Genau das kommt. Natürlich wissen wir, dass CO2 so etwas wie Dünger ist. Und natürlich kannst du überlegen, ob man CO2 intelligent nutzt, um dadurch Biomasse zu erzeugen. Ist in Hamburg nicht ganz unbekannt. Und dann finde ich doch das ganz klasse, wenn ich mich dieser Frage stelle und mit den Chinesen zusammen oder mit anderen sage, können wir denn nicht aus der Problematik, die mit CO2 verbunden ist, nach bisher nicht widerlegten wissenschaftlichen Ergebnissen, eine Chance machen für Zukunft, indem wir diesen Kreislauf schließen. Und dies gilt, ich sage es nochmal, durchgehend. Also, Alarmismus darf sich offenbar nicht so gerieren, dass die Ernsthaftigkeit der zugrunde liegenden Überlegungen dadurch in Frage gestellt werden. Das ist eine hohe Anforderung an Wissenschaft. Das ist eine Anforderung an Toleranz in Wissenschaft. Das erfordert unter anderem, dass in einer Zeit, in der wir eine außerordentlich beschleunigte Wissensentwicklung haben, ein Wissenschaftler mal dazu kommen könnte, dass er das, was er vorher als richtig vertreten hat, jetzt als falsch kennzeichnen müsste. Da gehört außerordentlich viel Toleranz gegenüber sich selbst und gegenüber der Wissenschaft dazu. Ich sage das mit allem Respekt. Insgesamt aber komme ich zum Ergebnis, warum kriegen wir uns derartig in eine gesellschaftliche Kontroverse für eine Frage, die mit mindestens zwei weiteren Zielen die richtigen Antworten für Zukunft darstellen und die selbst dann, wenn irgendjemand käme und sagt, der dritte Grund wäre nicht tragend, immer noch eine vernünftige Entscheidung gewesen ist. Das ist nicht Alarmismus, sondern das ist reale Herausforderung. Ich bin weit über 8 Jahre in Afrika gewesen. Nebenbei eine wichtige Erfahrung. Ich möchte die Zeit nicht missen, obwohl sie ein verdammt schwer geworden ist, vor allen Dingen am Anfang. Wenn du bis zum Ende der einen Woche noch Minister damals in Bonn warst, mit all den Statussymbolen des Ministers ausgestattet. Morgens kam der Fahrer vorbei, brachte dir die kleine Haushaltsmischung von Zeitungen, die Heimatzeitung, eine, die hier in Hamburg erschien bisher, und eine überregionale. Und du kamst dann an und hattest alles wunderbar geordnet. Und am Anfang der nächsten Woche sitzt du in der Mitte Afrikas in Nairobi, wo du das alles gerade vergessen kannst. Bis hin zu der Tatsache, dass du deine Muttersprache vergessen musst. Ich kann den jungen Leuten nur raten, lernt Sprachen. Ich war ja der Meinung, ich könnte Englisch, wissen Sie. Nach nicht in Frage gestellten Aussagen war ich der zweitbeste Englischsprecher im Kabinett von Helmut Kohl. Nur der Hamburger Rühe war besser. Ich habe dann allerdings in Nairobi kennengelernt, dass der zweitbeste im Kabinett eine relativ niedrige Hürde war zu überspringen. Aber ich mache das ganz ernst. Dann sind sie dort und sehen auf einmal, da sind nur 10% der Menschen, die Anschluss an Energie haben. Und die, wenn sie das über fossile Energien realisieren wollen, mehr zu elektrifizieren und mehr Energie moderner Art zu haben, sie praktisch den gesamten Entwicklungseffekt wieder in Frage stellen, weil sie an die Flexibilität dieser Preise sich anpassen müssen, dann kommst du ganz selbstverständlich zum Ergebnis, wieso sind wir noch nicht weiter mit Geothermie? Denn Kenia ist eines der Länder, das am Rift Valley liegt. Das Rift Valley ist eine junge geologische Bruchspalte. Gab es viele Vulkane? Du kannst dort also relativ günstig Geothermie nutzen. Es gibt bereits 3 kommerziell betriebene Geothermiekraftwerke in Kenia. Und dann brauche ich nicht hinzugehen und sagen, ihr müsst Geothermie nutzen, damit wir das Klima erhalten. Das überzeugt die sehr. Denn die sagen uns, sie hätten 0,3 Tonnen pro Kopf an CO2 und wir hätten 10. Vielleicht sollten wir dann bei uns besser anfangen. Aber wenn ich Ihnen sagen kann, wenn du diese heimische Energie nutzt, dann wirst du unabhängiger, hast die Wertschöpfung bei dir und kannst deinen Entwicklungsprozess dadurch besser ausbilden. Und wir haben die Technologien, um das zu machen, dann habe ich eine andere Argumentationsebene. Die geht auch sehr gut auf. Und das können Sie an vielen anderen Stellen auch sehen. Also, meine Damen und Herren, wenn ich dann so diese Auseinandersetzungen im Internet und anderweitig zur Kenntnis nehme, werde ich ein bisschen nachdenklich, wenn nicht ärgerlich. Denn was dort abgeht, hat ja mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung nun wirklich nichts zu tun. Also wenn der eine den Klimawissenschaftlern Alarmismus vorwerfen, dann weiß ich nicht, was die Wortwahl bei den anderen darstellt. Da ist ja fast jeder zweite Satz eine Verbalinjurie, die eigentlich gerichtsfähig ist. Ich kann Ihnen fast nur wünschen, dass sie mal da durchgehen, was dort geschrieben wird. Und ich habe immer, das mag auch nicht wissenschaftlich sein, aber wisst ihr, wenn ich sowas lese, sage ich, die Argumente scheinen mir nicht allzu stichhaltig zu sein. Ein alter Kollege von mir im Kabinett von Rheinland-Pfalz hat mal die Empfehlung, älterer Herr, hat mal die Empfehlung gegeben, wenn die Argumente schwach werden, Stimme erheben. Wenn du das durchliest, kommst du auf die Idee. Natürlich ist es naheliegend zu fragen, was am Klimawandel ist menschengemacht und was am Klimawandel ist natürlicher Ablauf von Zyklen. Natürlich ist es richtig, darauf hinzuweisen, dass die Welt immer klimatische Schwankungen gehabt hat, die wir bis in die jüngere Vergangenheit hinein verfolgen können. Natürlich ist es richtig, dass Grönland nicht Grönland heißt, weil es noch nie Grünes gegeben hätte. Und alles dies ist ja völlig richtig, also muss man doch das ganzheitlich betrachten, aber darüber muss man sich doch wissenschaftlich auseinandersetzen können und nicht mit persönlichen Beleidigungen. Finde ich jedenfalls. Und nach neuen Lösungen zu blicken und danach zu suchen, muss doch gemeinsames Interesse sein. Finde das auch klasse, wenn wir hingehen und sagen, pass mal auf, wir können Solarenergie machen und dass dann Leute auf die Idee kommen und sagen, vielleicht können wir sogar die Sonne in der Sahara ernten und zu uns rüber transportieren und gleichzeitig die Afrikaner mit versorgen. Das kann ja am Ende möglicherweise nicht gut ausgehen, aber es wäre sträflich leichtsinnig, würde man das nicht weiter verfolgen wollen. Ich komme noch nicht hin und sage, das ist die heilsbringende Lösung, sondern ich sage nur, guckt euch das an. Genauso wie ich weiß, dass der windhöfigste Bereich in unserem europäischen, nachbareuropäischen Land Marokko ist. Ist doch nicht schlimm, danach zu fragen, könnten wir möglicherweise mit Marokko zusammen dort Windenergie ernten, die in hohem Maße in Marokko gebraucht wird und gleichzeitig mit moderner Technik der Hochspannungsgleichstromleitung zu uns rübergebracht werden kann? Also, wozu ich rate, in diesem Titel zwischen Alarmismus und Verharmlosung, ist beidseits Abrüstung der Sprache. Abrüstung der Sprache. Mal zuhören, mal zusammenkommen, mal zu sagen, wir nehmen euch ganz genauso ernst, wie wir hoffen, dass ihr uns ernst nehmt. Die Argumente auszutauschen. Und nicht den Hinweis darauf, wir sind noch uneins, als Argument nach draußen zu nehmen und deswegen tun wir nichts. Sie machen dann das Geschäft gänzlich anderer Menschen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz hilfreich. Deswegen ist dieses ein spannendes Thema. Wie gehen wir in Wissenschaft miteinander um? Wie weit haben wir die Toleranz, diese Herausforderung von Karl Popper aufzugreifen und zu sagen, lass uns gemeinsam immer und immer wieder darauf hinarbeiten, vorhandenes Wissen zu falsifizieren oder es dadurch zumindest zu verbreitern und weiterzubringen. Nicht die Ausgrenzung, sondern die Einbindung bringt es. Etwas mehr Abrüstung in der sprachlichen Auseinandersetzung fände ich ganz prima. Das gilt für beide Seiten. Auch Wissenschaft muss sich immer klar werden, dass eine Gefahr darin besteht, dass etwas zu Mainstream wird. Und was Mainstream wird, ist sehr schnell in der Besorgnis, anderes Wissen nicht mehr einzubinden. Deswegen sage ich nicht, dass der Mainstream falsch ist. Er ist ja nicht widerlegt. Aber er muss bereit sein dazu. Ich glaube, das wäre ein gutes Signal auch in der aktuellen Krise der klimawissenschaftlichen Diskussion. Ich bin hier nicht angetreten, um Verteidigung oder Anklagen über Institutionen vorzunehmen. Ich habe den IPCC selbst mit aufgebaut. Die Sachkenner hier wissen, dass IPCC getragen wird von zwei UN-Organisationen, dem United Nations Environment Program, UNEP dem ich vorgestanden habe, und der World Meteorological Organization, in dem unter anderem auch Herr Grassel lange Zeit gearbeitet hat. Wir haben das, meine Vorgänger, in die Wege geleitet. Deswegen ist es nicht so, dass man wiederum eine vorgefasste Meinung hat, sondern immer und immer wieder muss überprüft werden. Ist so eine schöne Musik, da muss man festhalten. Kommen Sie aber wieder. Sonst machen Sie das selber auch und dann gehen Sie alle raus, weil Sie rausgehen müssen. Also, das IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ist ein zu Recht weltweit als eine sinnvolle Weiterentwicklung wissenschaftlicher Beratung von Politik gelobtes und unterstütztes Gremium. Und man soll sehr vorsichtig sein, wenn man der Meinung ist, dies müsse man aufgrund der Tatsache, dass da offenbar Fehler eingeschlichen sind oder eingebracht sind, müsse man das insgesamt in Frage stellen. Dass man darüber wirklich intensiv entscheiden muss, wie sich so etwas zu vermeiden ermöglicht, das ist völlig klar. Das ist eine Notwendigkeit, die eigentlich jede Institution immer und immer wieder für sich durchführen muss. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dies auch der Fall sein wird. Ja, dann zum Wohle. Ich sage auch dabei, ich habe immer größte Besorgnisse, wenn man meint, man müsse Institutionen kritisieren, indem man einen Menschen dafür in die Verantwortung alleine stellt. Mit einer Veränderung in einer Person ist es sicherlich nur eine Ersatzhandlung. Wir müssen schon dann ein bisschen weitergehen und uns fragen, wie man die Glaubwürdigkeit und die unbedingte Vertrauen auf die immer wieder neue Infragestellung von Wissen in diesem Gremium gewährleisten kann. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass dies auch möglich ist, dass dies auch dazu führt, dass man vorher diejenigen diese Ergebnisse sehen lässt, die eigentlich eine andere Meinung haben. Ein Peer-Review mit denen zu machen, die eh dieselbe Meinung ist, ist nicht viel wert. Man muss den Mut und die Bereitschaft haben, die anderen einzubinden, von denen man weiß oder ahnt, dass sie andere Meinung sind. Die können ja auch bei ihrer anderen Meinung bleiben, dann müssen wir einen wissenschaftlichen Dialog dazu bekommen. Also, es ist ganz sicherlich notwendig, die Grundlagen für Politikberatung in der Klimapolitik neu zu bedenken, Schwachstellen zu identifizieren, sie entsprechend weiterzuentwickeln. Aber man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man dann dazu kommt, zu sagen, dann machen wir das insgesamt als nicht mehr realistisch und nicht mehr sinnvoll und überwinden das. Nein, dies wäre nicht eine Bewältigung der Fragen, die vor uns stehen. Lassen Sie uns also nicht verharmlosen, lassen Sie uns auch nicht alarmieren, lassen Sie uns nicht dauernd der Wolf rufen, sondern gehen wir davon aus, dass diese Prozesse der wissenschaftlichen Begleitung und Analyse dringlich bedürfen, dass wir für eine Welt mit 9 Milliarden Menschen auch eine Erweiterung der Energiebilanz dringlich brauchen, dass wir die jetzt in Gang setzen müssen, dass dies ein Vorsorgeprinzip erster Güte auch für eine mit der CO2-Emission verbundene Belastung der Atmosphäre ist, sodass man nie in eine Situation kommt, bereuen zu müssen, was man getan hat. Mit diesen Hinweisen, meine Damen und Herren, wollte ich es bewenden lassen, wissend, dass es der Akademie entsprechend noch was zu diskutieren gibt. An manchen Stellen, lassen wir das abschließend sagen, fühle ich mich immer wieder bei diesen Fragen, Energieversorgung, für die Zukunft der Menschheit, an den schönen Aphorismus von Stanislaw Lecz, dem Polen, erinnert, der mal gesagt hat, vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. Das ist eigentlich ganz naheliegend. Das, was ich jetzt gesagt habe, das finde ich aus der Natur der Sache völlig abgeleitet. Aber ich habe versucht, es auch noch ein bisschen zu erklären. Ich danke Ihnen herzlich.
So, guys.